Radio SRF.
Echo der Zeit. Der Nationalrat sagt Ja zum Gripen und löst die Ausgabenbremse. Wie stark ist Assad?
Ich glaube, zurzeit reibt er sich die Hände und glaubt, dass er Zeit gewonnen hat. Aber dass die Iraner sich nicht sicher sind, ob sie ihn weiter unterstützen wollen, dass die Russen Druck auf ihn geübt haben, das hat ihn strukturell geschwächt.
Eine Sicht auf die Kräfte im und um das Assad-Regime. Eine Menschenkette von 400 Kilometern Länge, Demonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens und Tiger-Lily, Wasserlilie oder Screaming Mary, schreiende Maria, all diese Bezeichnungen treffen auf die neue starke Frau im Iran nur teilweise zu. Ein Porträt von Masoumet Ebtekar. Ich höre Zeit am Mikrofon Peter Vögeli. Sehr deutlich im Verhältnis von 2:1 hat sich der Nationalrat für den Kauf von neuen Kampfjets des Typs Gripen ausgesprochen und über 3 Milliarden Franken für die Beschaffung freigegeben. Das letzte Wort dürfte allerdings das Volk haben. Mehrere Parteien wollen das Referendum ergreifen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Ja, 3 Milliarden Franken für neue Kampfjets seien viel Geld. Aber wenn man die Summe auf 30 Jahre verteile, die Lebensdauer eines Flugzeugs, dann mache die Investition nur noch 100 Millionen Franken pro Jahr aus. Verteidigungsminister Uli Maurer warb heute Morgen mit Rechenspielen für den Gripen und er bat den Nationalrat:
Beachten Sie bitte auch die Relationen. Die Schweiz geht deswegen nicht unter.
Doch eigentlich war der Appell Maurers gar nicht mehr nötig. Die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und CVP sprachen sich fast geschlossen für die 3 Milliarden Investition aus. Nach den monatelangen Attacken aus den Reihen von SVP und FDP gegen den Typenentscheid des Bundesrates, ein Resultat, das in dieser Deutlichkeit nicht erwartet werden konnte. Geschickt machten die Kampfjet-Befürworter die Abstimmung über den Gripen zu einer Grundsatzfrage über die Armee. Zudem sei der Gripen für die Schweiz maßgeschneidert. Dank Verträgen, Staatsgarantien und Vereinbarungen bestünden beim Kauf keine Risiken mehr, betonte Hans Fehr von der SVP.
Noch nie meines Erachtens wurde in unserem Land ein Grossprojekt derart umfassend abgesichert.
Da standen die Gripen-Gegner auf verlorenem Posten. SP und Grüne, die mit den Grünliberalen auch eine Mittepartei an ihrer Seite wussten, machten vergeblich darauf aufmerksam, dass neue Kampfjets eigentlich überflüssig seien. Evi Allemann von der SP:
Ein wirksamer Luftschirm ist auch ohne neue Jets gewährleistet.
Nächste Woche im Ständerat wird es kaum anders sein. Mit Stimmen von CVP, FDP und SVP dürften am Mittwoch die benötigten 3 Milliarden definitiv freigegeben werden, sodass den Kampfjet-Gegnern nur noch der Weg über die Volksabstimmung bleibt. SP und Grüne haben das Referendum bereits früher in Aussicht gestellt. Heute nun haben auch noch die Grünliberalen angekündigt, ein eigenes Referendumskomitee zu gründen. Die absehbare Abstimmung wird im nächsten Jahr stattfinden.
Philipp Burkhardt. Und nun zu den Nachrichten des Tages mit Jonathan Fisch.
10 Tage vor der eidgenössischen Volksabstimmung ist das Rennen bei 2 der 3 Vorlagen noch immer offen. Das zeigt das aktuelle Abstimmungsbarometer des Instituts GFS Bern im Auftrag der SRG. Bei der Änderung des Arbeitsgesetzes hat die Zahl der Befürworter leicht zugenommen. 48% wollen, dass Tankstellenshops an Hauptverkehrsachsen rund um die Uhr ihr ganzes Sortiment verkaufen dürfen. 45% sind dagegen. Beim Epidemiengesetz sind gegenwärtig 49% für ein Ja, 39% für ein Nein. Viele Stimmbürger sind hier noch unschlüssig. Einen schweren Stand hat die Volksinitiative zur Abschaffung der Wehrpflicht. Nur 31% wollen der XUA-Initiative zustimmen, 63% wollen sie ablehnen. Die Fehlerquote der repräsentativen Umfrage liegt bei 2,7%. Der Niederländer Tom de Swaan wird neuer Verwaltungsratspräsident des Versicherungskonzerns Zurich Financial Services. Dies teilt das Unternehmen mit. De Swaan tritt damit die Nachfolge von Josef Ackermann an, der nach dem Suizid des Zurich-Finanzchefs zurückgetreten war. Es müsse mehr dafür getan werden, dass sich Menschen in der Schweiz nicht verschuldeten. Das fordert die Caritas Schweiz. Unter anderem sollten sich die Geldgeber, also zum Beispiel Kreditinstitute, finanziell an der Schuldenprävention beteiligen müssen. Im Jahr 2008 befanden sich laut der Caritas in der Schweiz mehr als eine 500.000 Menschen in finanziellen Nöten. In Syrien begehen sowohl Regierungstruppen als auch Rebellen schwere Kriegsverbrechen. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchungskommission, die vom UNO-Menschenrechtsrat eingesetzt worden war. Präsident der Kommission ist der Brasilianer Paulo Pinheiro.
The majority of casualties result from unlawful attacks using conventional weapons.
Am meisten Todesopfer gebe es bei Angriffen mit konventionellen Waffen, sagte er. Der Bericht der UNO-Inspektoren zum Giftgasangriff in Vororten von Damaskus steht noch aus. Er wird für nächste Woche erwartet. Die EU-Kommission will den Telekom-Markt in der EU vereinheitlichen und damit auch die sogenannten Roaming-Gebühren abschaffen. Das heißt, EU-Bürger sollen fürs Telefonieren mit dem Handy in der ganzen Europäischen Union gleich viel bezahlen müssen. Über die Pläne wird in diesen Minuten in Brüssel informiert. Heute verlangen die Telekom-Anbieter für die Handybenutzung im Ausland höhere Preise. Das EU-Parlament will Biotreibstoffe für Fahrzeuge begrenzen. Es beschloss, dass der Anteil solcher Treibstoffe am Gesamtverbrauch in der EU maximal 6% betragen darf. Gegenwärtig liegt der Anteil bei 5%. Der sogenannte Biosprit wird beispielsweise aus Raps oder Soja hergestellt. Er ist umstritten, weil so Anbauflächen für Nahrungsmittel wegfallen. Weltweit werden jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen, im Wert von 700 Milliarden Franken. Das zeigt ein Bericht der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Gleichzeitig hätten 870 Millionen Menschen Hunger. Die UNO-Organisation weist darauf hin, dass die Produktion von Lebensmitteln, die später weggeworfen werden, die Umwelt stark belaste. So würden jährlich 3,3 Milliarden Tonnen klimaschädliche Gase freigesetzt und Unmengen Wasser verbraucht. Im japanischen Fukushima ist erneut stark erhöhte Radioaktivität gemessen worden, diesmal im Grundwasser, wie die Betreiberfirma Techpo mitteilt. Demnach sei die Belastung innerhalb von 3 Tagen um das 15-fache gestiegen. Eine mögliche Ursache für die Verseuchung ist das Leck in einem Auffangbecken für Kühlwasser bei der Atomruine. Im Weißen Haus in Washington haben US-Präsident Obama und sein Stellvertreter Biden den Opfern der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Bei den Anschlägen starben heute vor 12 Jahren gegen 3000 Personen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.051 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.277 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.23,87 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,06 Rappen. Das Wetter bis morgen Abend ist es im Norden häufig bewölkt. Gebietsweise fällt Regen, ab rund 1900 Metern schneit es. Die Temperatur erreicht 16 Grad. Im Süden bleibt es recht sonnig bei 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang? Der Nationalrat sagt zwar Ja zum Gripen, doch nun soll das Volk entscheiden. Wie fest sitzt Präsident Assad im Sattel? Das Gespräch mit dem Experten. Massoume Ebtekar, eine ganz spezielle Iranerin. Dann.
Queremos otra constitución, no que se cambie la española.
Wir wollen nicht Spanien verändern, wir wollen unsere eigene Verfassung. Demonstration zum Nationalfeiertag Kataloniens. Das Ende der gefürchteten Handyrechnung nach den Ferien. Die EU will Roaming-Zwangsgebühren abschaffen und den Telekom-Binnenmarkt vereinfachen. Und schließlich, es wäre ein Schweizer Unikat, die freiwillige Milizarmee, wie sie funktioniert. Winston Churchill ist immer gut für ein Bon-Mot. Nach einem ersten entscheidenden Sieg der Briten über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg sagte er, das ist nicht das Ende, auch nicht der Anfang vom Ende, sondern das Ende vom Anfang. Im Falle des Gripen wäre das nach dem heutigen Jahr des Nationalrates etwas zu vorsichtig. Aber trotzdem ist die lange Grippengeschichte noch nicht am Ende. Mehrere Parteien wollen nun das Referendum ergreifen. Und die Befürworter des Grieben nehmen nun die Abstimmung im Ständerat ins Visier. Pascal Krauthammer.
Was für eine Genugtuung für den Verteidigungsminister. Das Ja zum Griebenkauf war noch deutlicher als erwartet. SVP, FDP und CVP wollen nun nächste Woche im Ständerat diesen Erfolg wiederholen und damit einen ersten widersprüchlichen Entscheid der Kleinkammer korrigieren. FDP-Präsident Philipp Müller gibt sich zuversichtlich.
Beim letzten Mal hat der Ständerat ja grundsätzlich zum Grippen Ja gesagt. Es ging lediglich um die Ausgabenbremse, die das erforderliche Mehr nicht gefunden hat. Und jetzt wissen die Leute, dass sie präsent sein müssen, dass es wichtig ist und das wird so herauskommen.
Auch SVP-Parteipräsident Toni Brunner ist überzeugt, dass der Ständerat nächste Woche bereits den Grippen startklar macht. Dann gilt es, das Stimmvolk zu überzeugen. Die Abstimmung mag erst im nächsten Jahr stattfinden. Der Abstimmungskampf beginnt schon jetzt, sagt Brunner.
Es ist bereits die Abstimmung über die allgemeine Wehrpflicht, ein erster Fingerzeig. Das wissen wir Ende von diesem Monat und das wäre dann auch der Auftakt in eine Abstimmungskampagne für eine glaubwürdige Landesverteidigung und dazu gehört auch ein Dach.
Ein schützendes Dach namens Krippen. Für diesen Flieger will sich nun auch die FDP vehement einsetzen und das muss sie auch. Parteipräsident Müller weiß, der Weg wird steinig und schwer.
Es wird kein Spaziergang. Ich kann nicht vorhersehen, wie es herauskommt, aber wir sind sicher gefordert. Wir werden argumentieren müssen, glaubwürdig darstellen müssen, warum eine moderne Armee eine gute Flugwaffe braucht. Das wird nicht ganz einfach sein.
Nicht ganz einfach, weil das klassische Links-Rechts-Schema, die klare Unterscheidung zwischen Armeegegnern und Armeebefürwortern, in der Grippenfrage aufgebrochen wird. So werden auch die militärfreundlichen Grünliberalen das Referendum gegen die Grippenbeschaffung unterstützen, allein aus finanzpolitischen Überlegungen, so Nationalrat Roland Fischer.
Es ist uns wichtig, dass wir auch ein Referendumskomitee zusammenstellen, welches das Ziel hat, gegen diese Beschaffung zu sein, aber sich klar auch für die Armee und auch für die Luftwaffe ausspricht.
Mit den Grünliberalen im Boot wittert die militärkritische Linke Morgenluft. SP-Nationalrat Cedric Wermuth, selber Mitglied der Gruppe Schweiz ohne Armee, sagt:
Wir haben eine relativ breite Koalition bis in die grünliberale Partei hinein, die insbesondere aus finanzpolitischen Überlegungen gegen diesen Grippenkauf ist. Das werden wir aufzeigen müssen. Es geht darum, wollen wir Geld haben für die Bildung, für die öffentliche Infrastruktur oder wollen wir es zum Fenster auswerfen für Kampfflugzeuge? Ich glaube, der Kampf ist gut zu gewinnen.
Zuversicht bei den Grippenkritikern, trotz der heutigen klaren Niederlage im Parlament.
Morgen trifft US-Außenminister Kerry seinen russischen Amtskollegen Lavrov in Genf, um über die Beseitigung der syrischen Chemiewaffen zu beraten. Doch die Frage bleibt, meint es Assad ehrlich und ist er überhaupt Herr der Lage? Denn nach dem Giftgasangriff haben deutsche Medien unter Hinweis auf deutsche Geheimdienstquellen gemeldet, Assads Generäle hätten eigenmächtig ohne Einverständnis von Präsident Assad gehandelt. Ich habe Volker Perthes, Syrien-Experte und Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, gefragt, hat das System Assad im Griff oder hat Assad sein System im Griff?
Ich würde sagen, ja, möglicherweise sogar ein Stück weit mehr als früher, sicherlich mehr als zu dem Zeitpunkt, wo er die Herrschaft von seinem Vater geerbt hat. Die ersten 5 Jahre, kann man grob sagen, seiner Herrschaft, also von etwa 2000 bis 2005, hat er darauf verbracht, sein Regime zu konsolidieren. Heute herrscht er über einen sehr viel kleineren Teil Syriens, aber dort ist sein Zugriff eher strikter geworden.
Hat er die Zustimmung seines Apparats erhalten, weil er so kompromisslos und hart in diesem Bürgerkrieg agiert?
Nein, es hat in seinem Machtapparat, auch in der Baas-Partei, die so eine Art Staatspartei ist in Syrien, hat es am Anfang des Aufstandes, also im März 2011, heftige Diskussionen gegeben über den richtigen Kurs. Da hat es eine ganze Reihe von wichtigen Mitgliedern der Führung gegeben, die gesagt haben, man sollte eher politisch umgehen mit dem Aufstand. Und Assad hat sich durchgesetzt und gesagt, nein, er sei für eine militärische Lösung, Sicherheitslösung hieß das in seiner Wortwahl, aber letztlich für eine militärische Lösung. Und wenn man dann sich militärisch durchgesetzt habe, dann könne man ja immer noch politisch verhandeln. Und der Rest des Regimes hat es akzeptiert. Einige, die eine deutlich andere Meinung gehabt haben, sind mittlerweile isoliert haben nichts mehr zu sagen.
Das heißt, seine Zustimmung zu Chemiewaffenexperten zur Zerstörung seiner Chemiewaffen ist ohne Kritik innerhalb des Regimes?
Das ist jetzt viel zu rezent, um das beantworten zu können. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob er wirklich persönlich zugestimmt hat und wenn er zugestimmt hat, ob er es auch so meint. Wir wissen aus früheren Situationen, wo er gerade mit UN-Missionen zusammenarbeiten musste. Das war einmal bei den Ermittlungen wegen des Mordes am ehemaligen libanesischen Premierminister Hariri und das war dann im letzten Jahr beim Umgang mit der UN-Beobachtermission in Syrien, dass er mit diesen Missionen rumgespielt hat, wenn Sie so wollen, um Zeit zu gewinnen, dass er alle möglichen Tricks angewandt hat, damit diese ihre Aufgabe nicht erfüllen können und Syrien bestimmte Verpflichtungen nicht umsetzen musste.
Offenbar hat aber Assad trotzdem auf die amerikanische Drohung reagiert, was auch ein bisschen überraschend sein kann, weil im Westen hieß es immer, so ein Militärschlag bringe gar nicht so viel, könne das Regime Assad gar nicht nachhaltig gefährden. Was gilt nun?
Ich denke schon, dass Assad gemerkt hat, dass Obama, vielleicht gerade weil Obama ja eigentlich keinen neuen Krieg führen wollte, dass Obama es ernst meint. Vermutlich haben ihm auch die Russen gesagt, dass Obama es ernst meint. Die russische Führung hat eine Chance gesehen, die diplomatische Initiative in die Hand zu nehmen und möglicherweise dem syrischen Außenminister erklärt, wir waren ja nicht dabei, entweder ihr geht hierauf ein, ihr tut etwas, was wir ohnehin für richtig halten, nämlich eure Chemiewaffen abrüsten, oder wir müssten euch die politische Unterstützung entziehen. Und dies in Kombination, die Sorge vor einem Militärschlag und die explizite oder implizite Drohung Russlands, die Unterstützung zu entziehen, das wirkt in Damaskus schon.
Wir haben nun über den wichtigsten Verbündeten Russland gesprochen. Wie steht es eigentlich um den anderen Verbündeten Iran? Wie steht der zu dieser Frage?
Ja, auch der Iran ist zwar weiter ein Verbündeter des herrschenden Regimes in Syrien, aber ein Verbündeter, bei dem es ganz heftige Diskussionen über die Art dieses Bündnisses und die Art der Unterstützung für Syrien geht. Wir haben das ja erlebt, als am vergangenen Wochenende der ehemalige iranische Präsident Rafsanjani gesagt hat, ich zitiere das mal so lose aus dem Zusammenhang, nicht unbedingt präzise, die armen Syrer, erst werden sie von ihrer Regierung vergast und jetzt sollen sie auch noch von außen angegriffen werden. Das heißt, es gibt im Iran wichtige Stimmen, wichtige Verbündete des heutigen iranischen Präsidenten Rouhani, die sagen, wir wissen schon, dass das syrische Regime hier verantwortlich war für den Gasangriff. Und das ist etwas, was wir im Iran überhaupt nicht teilen können. Es gibt kaum ein Land in der Welt, das eine heftigere politische Kampagne gegen Chemiewaffen an sich führt als der Iran. Denn man hat das selbst erlebt, was Chemiewaffen heißen. Und man hat eine große Lobby, wenn Sie so wollen, aus Kriegsveteranen aus dem Krieg mit dem Irak, die Chemiewaffenopfer sind.
Und wenn Sie es auf den Punkt bringen, haben die jüngsten Wolten in diesen Verhandlungen, Drohungen und Gegendrohungen Assad gestärkt?
Ich glaube, zurzeit reibt er sich die Hände und glaubt, dass er Zeit gewonnen hat. Aber das, was wir eben beschrieben haben, also dass die Iraner sich nicht sicher sind, ob sie ihn weiter unterstützen wollen, dass die Russen Druck auf ihn geübt haben, das hat ihn strukturell geschwächt.
Volker Perthes ist Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und wir wenden uns dem zweiten wichtigen Verbündeten Syriens zu, Iran, genauer dieser Frau.
The system, the United States imperialist system is responsible for this. The hostages here, okay, they were just people handling the thing.
Diese Frau, Masoumeh Ebtekar, ist den Amerikanern ein rotes Tuch, auch noch nach über 30 Jahren. Denn sie war mit 19 Sprecherin der Besetzer der US-Botschaft in Teheran, die 1979 52 US-Diplomaten 444 Tage lang als Geiseln festhielten. Und das Zitat von ihr, das wir eben gehört haben, stammt aus jener Zeit. Doch Masoumeh Ebtekar ist mehr. Sie wurde 2006 von der UNO für ihr Umweltengagement ausgezeichnet und nun wird sie Leiterin der iranischen Umweltbehörde und Vizepräsidentin. Reinhard Baumgarten.
Für die ausländische Presse war sie Screaming Mary, die schreiende Maria. Die amerikanischen Geiseln nannten sie Tiger Lily, in Anlehnung an ihre kompromisslose Haltung und ihren damaligen Vornamen Niloufar, was Wasserlilie bedeutet. Masoumeh Ebtekar gehört aufgrund ihres Werdegangs zu den auffallendsten und zu den schillerndsten Frauen der Islamischen Republik Iran. Mit 19 wurde sie Sprecherin der Geiselnehmer von Teheran, die 444 Tage lang 52 US-Diplomaten in Gefangenschaft hielten. In bestem Englisch trug die im US-Bundesstaat Philadelphia geborene Tochter eines iranischen Akademikers mit amerikanischem Akzent die Anklagen und Forderungen der Geiselnehmer vor. Ma'asumeh Ibtikar war die erste Frau, die 1997 nach dem Sieg des Reformers Mohammad Khatami zur Vizepräsidentin der Islamischen Republik ernannt wurde. 8 Jahre lang war sie Chefin der iranischen Umweltbehörde. In Khatamis Kabinett hatte die heute 53-Jährige den Ruf, links und besonders reformfreudig zu sein. Aufgrund ihres umweltpolitischen Engagements wurde Ma'asumeh Ibtikar 2006 von den Vereinten Nationen mit dem Titel Champion of the Earth bedacht. Anfang 2008 zählte sie die liberale Tageszeitung The Guardian zu den 50 wichtigsten Umweltaktivisten weltweit. Als frühe und eifrige Aktivistin der Revolution vom Februar 1979 entschied sich Ma'asumeh Ibtikar für die Chador genannte Ganzkörperbedeckung, die sie bis heute konsequent in der Öffentlichkeit trägt. Innerhalb des von Männern dominierten Herrschaftssystems galt und gilt die Mutter zweier Kinder als Frauenrechtlerin. 2009 bekam sie als erste und einzige Frau grünes Licht vom Wächterrat, um für das Präsidentenamt zu kandidieren, zog ihre Bewerbung aber wieder zurück. In den USA ist Ma'asumeh Ibtikar aufgrund ihrer Rolle in der Geiselaffäre für viele noch immer eine persona non grata, eine Unperson. Im Iran ist sie trotz oder aber aufgrund ihrer engen Verflechtung mit dem Herrschaftssystem zu einer Art Advokatin für Frauenrechte und zu einer Kämpferin für den Umweltschutz geworden.
Freiheit, Unabhängigkeit, das ist das Feuer, das in der Ferne leuchtet und das in den Herzen vieler in Katalonien brennt. Immer stärker wird der Ruf nach einem Referendum, einer Abstimmung darüber, ob Katalonien aus Spanien austreten soll. Heute am katalanischen Nationalfeiertag haben Hunderttausende von Menschen mit einer etwa 400 Kilometer langen Menschenkette für diesen Anspruch auf Selbstbestimmung demonstriert. Ein eindrückliches Bild, aber vielleicht ein trügerisches, meint Martin Durer in Barcelona.
Groß ist nicht groß genug. Der katalanische Regierungschef Artur Mas hilft da unerschrocken nach mit kühner Rhetorik.
O com passaran aquesta diada a uns centenars de milers de catalans, molts més que no pas varen manifestar-se a Washington ara fa 50 anys.
Hunderttausende werden an unserem Nationalfeiertag demonstrieren. Das sind viel mehr, als vor 50 Jahren in Washington Martin Luther King zuhörten. Mit diesen Worten wollte Mas diese Woche nichts sagen, aber sehr viel andeuten. Seine Getreuen bleiben wenigstens innerhalb der katalanischen Grenzen, aber mit Kleinigkeiten wollen auch sie sich nicht abgeben. Àngels Folchi Borràs gehört zu den Organisatorinnen der heutigen Kundgebung. Mit Spanien, sagt sie, haben wir nichts mehr zu verhandeln.
Queremos otra constitución, no que se cambie la española.
Wir wollen eine eigene Verfassung. Die Spanier können mit ihrer machen, was sie wollen. Die geht uns nichts an, sagt die Aktivistin. Sie wirkt zunächst zwar scheu und zurückhaltend, aber sie redet nicht so. Nein, nein, mit einem Steuerpaket oder etwas mehr Autonomie braucht man uns nicht mehr zu kommen. Kleinere Tuschen sind keine Lösung. Immer versucht man, uns als jene hinzustellen, die mehr Geld wollen. Das ist falsch, sagt sie. Es geht um viel mehr. Aber sie rechnet dann doch vor, dass die Katalanen mehr Geld nach Madrid überweisen als alle anderen autonomen Regionen Spaniens. Und was haben wir davon? Arbeitslosigkeit und Krise. Von ihrem Café an der Rambla nicht weit entfernt wird es laut auf der Straße.
Nosotros, a ver, lo que queremos es esto, que no se gasten el dinero en tantas cosas de independencia de Cataluña.
Verwaltungsangestellte demonstrieren, weil ihre Löhne dauernd gekürzt und oft erst mit großer Verspätung ausbezahlt werden. Die sollen, sagt einer von ihnen, die sollen unsere Gehälter zahlen und nicht so viel Geld in ihre Unabhängigkeitskampagne stecken. Tatsächlich sind die katalanischen Finanzen in Schieflage. Dass man letztes und dieses Jahr von der Zentralregierung um Übergangskredite bitten musste, haben viele in Katalonien als Demütigung empfunden. Den Nationalisten hat das nochmals Schub gegeben. Wirtschaft und Geld sind darum häufiger Thema in der Debatte, als Àngels Folch zugeben will. Ein junger Geschäftsmann ist auf seinem Weg zum nächsten Termin. Mit dem Thema Unabhängigkeit verliert er nicht viel Zeit.
La condición es que Europa reconociera la existencia de Cataluña como Estado. Sin ese reconocimiento no.
Wenn eine Abspaltung von Spanien den Austritt aus der EU bedeutet, sagt der junge Mann, wäre das abenteuerlich, verantwortungslos und eilt davon. Das dürfte eine verbreitete Meinung sein in der katalanischen Business Class. Und nicht nur dort. Abstimmungen über die Zukunft Kataloniens findet man derzeit aber fast überall eine gute Idee. Nur über das Ziel der Abstimmung ist man sich nicht einig. Vor allem weg von Spanien ist für viele kein verlockendes Szenario. Auch für viele Parteien nicht. Es gäbe schon einiges zu regeln, findet Monica Casals, eine junge Passantin. Aber Spanien ist Spanien mit uns, nicht ohne uns.
No, convivencia, administrarnos como en el País Vasco y ya está. Administrar nosotros y convivir con ellos.
Es reiche, das Zusammenleben besser zu regeln. Bedingungen, wie sie für die Basken gelten, wären eine gute Grundlage, findet sie. Auch da geht es zunächst um Geld, denn die Basken müssen Madrid weniger abliefern als die Katalanen. Dass sich daran aber schnell was ändern kann, bleibt zweifelhaft, sagt Xavier Vidal-Folk. Er ist Katalane und Mitglied der Chefredaktion der größten spanischen Tageszeitung El País.
Es verdad que es difícil con unas posiciones tan cerradas que durante un año el gobierno del PP no ha hecho ningún signo de querer escuchar nada de Cataluña.
Die Regierung habe seit einem Jahr nicht mehr zugehört und kein Zeichen gegeben, dass sie Hand bieten wolle zu Veränderungen, sagt Vidal-Folk. Aber nicht nur in Madrid sperre sich die Politik gegen zu große Autonomie oder gar eine Unabhängigkeit der Katalanen. Auch in Barcelona seien die Widerstände noch groß.
De forma que a una manifestación política muy nutrida le va a corresponder.
Die heutige Kundgebung könne darum ein Propagandaerfolg werden und gleichzeitig ein politischer Reinfall, sagt Vidal-Folk. Denn die Aktivisten würden von den meisten Parteien nicht wirklich unterstützt. Und das bedeutet, dass nicht nur die Regierung in Madrid unter Druck kommen kann. Auch Artur Mas in Barcelona.
Aus Barcelona Martin Durer. Soeben hat die EU-Kommission ihren Plan veröffentlicht, wie sie den Telekommunikationsmarkt in Europa vereinheitlichen will. Sie verspricht billiges Telefonieren im europäischen Ausland, ein für alle gleichermaßen offenes Internet und einen kräftigen Schub für die gesamte Wirtschaft. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Eigentlich verrückt. Spanischen Tomaten begegnet man auch in Finnland, schwedischem Papier in Griechenland. Bei Waren spielt also der Binnenmarkt, aber ausgerechnet bei der Kommunikation nicht. Der EU-Markt für Handygespräche besteht aus 28 nationalen Splittern. Ein Unsinn, findet die Kommission, sie will das ändern. Fassbar wird dieser Unsinn für jeden EU-Bürger mit der Handyrechnung nach den Ferien im Ausland. Die ist oft sehr hoch wegen der sogenannten Roaming-Gebühren. Das sind die Aufschläge, die Telekom-Anbieter für Auslandgespräche erheben. Diese Gebühren seien nicht mehr zeitgemäß, sagt die EU-Kommission und schlägt Folgendes vor. Wenn ein Unternehmen nicht verzichten will auf Roaming-Gebühren, muss es seinen Kunden in Zukunft erlauben, im EU-Ausland vorübergehend den Anbieter zu wechseln. Und zwar ohne Papierkram oder große Formalitäten. Eine Tastenkombination oder eine SMS sollen genügen. Die Überlegung dahinter, statt Kunden vorübergehend ganz zu verlieren, lassen die Unternehmen sie dann wohl doch noch lieber auch im EU-Ausland zum Inlandtarif telefonieren. Kein Roaming mehr, das hieße, egal, ob man in Stockholm ist oder in Stuttgart, ein Handygespräch kostet immer gleich viel. Und auch mit einem zum Beispiel rumänischen Handy könnte man dann in Deutschland zum rumänischen Inlandtarif telefonieren. Bei dieser Vorstellung jault die Branche auf. Was, wenn zum Beispiel deutsche Kunden Handyverträge in Rumänien abschließen? Dort ist Telefonieren billig und plötzlich kann man mit einer rumänischen SIM-Karte auch in Deutschland zum rumänischen Tarif telefonieren, obwohl die rumänische Telekom nichts bezahlt an den Unterhalt des Netzes in Deutschland. Die EU-Kommission hofft auf eine ganz andere Entwicklung, dass nämlich zum Beispiel deutsche Unternehmen auch in den rumänischen Markt einsteigen würden. Sie will darum nicht nur Roaming-Gebühren für die Kunden beseitigen, sondern auch bürokratische Hürden für die Unternehmen. Bis jetzt brauchen Telekomunternehmen für jedes EU-Land eine Bewilligung. Neu soll eine Bewilligung Zugang zu allen EU-Ländern gewähren. Kurz, ein großer Markt mit großen Playern soll entstehen. Und das übrigens nicht nur fürs Telefonieren, sondern auch für Internetanbieter. Auch für die Datendienste schlägt die EU-Kommission heute neue Regelungen vor, die den Markt öffnen und Bürgern wie Unternehmen einen besseren und günstigeren Zugang, insbesondere zum mobilen Internet, verschaffen sollen. Doch Netzaktivisten halten die Vorschläge der EU-Kommission auf diesem Gebiet noch für ungenügend. Die EU könnte und müsste mehr tun, sagen sie, um das Internet als gemeinschaftliche Infrastruktur zu schützen und zu erhalten. Uneinigkeit in der Sache also, aber erstaunliche Übereinstimmung im Ton, denn auch die EU-Kommission gerät bei diesen Themen schnell in schwärmerische Töne. Noch bremst die digitale Zersplitterung Europas das Wachstum, so ihre Analyse. Internetbasierte Dienstleistungen aller Art etwa würden gehemmt. Global gesehen habe Europa auf diesem Feld darum den Anschluss verloren. Dem zersplitterten Markt setzt die EU-Kommission die Vision eines digital geeinten Europas gegenüber. Viele Unternehmen werden aufblühen und es werden viele Arbeitsplätze entstehen, verspricht sie, wenn die EU-Länder ihren Markt für Telefonie und fürs Internet vereinheitlichen. Als nächstes beschäftigen sich die Regierungen der EU-Staaten und das EU-Parlament mit dieser Vision. Und die Lobbyisten der Branche werden sie eng begleiten.
Und damit ist es 18.31 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit den Prognosen für die Abstimmungen vom 22. September. Einem Novum, wie würde eine freiwillige Milizarmee funktionieren? Denn das gibt's noch nirgends. Und der Frage, wie weit kommt man in der Schweiz ohne Papiere? Über drei Vorlagen stimmt das Schweizer Volk am 22. September ab. Die Resultate der neuesten SRG-Abstimmungsbarometers zeigen, die Abschaffung der Wehrpflicht hat kaum Chancen. Die Vorlage zu den Tankstellenshops kann noch auf beide Seiten kippen und die Umfrageresultate zum Epidemiengesetz erstaunen. Oliver Washington.
Normalerweise entscheiden sich die Unentschlossenen im Laufe eines Abstimmungskampfes für ein Ja oder ein Nein. Entsprechend schrumpft die Gruppe der Unentschlossenen, je näher der Abstimmungstermin rückt. Für das Epidemiengesetz aber gilt das nicht. Hier wisse die Hälfte der Abstimmungswilligen noch immer nicht definitiv, was in die Urne legen, so Claude Longchamp, Leiter des GFS-Forschungsinstituts.
Das ist ein außerordentlich spezieller Fall. Das heißt, die Diskussion und die Kampagnen haben nicht wirklich Wirkung erzielt im Sinne des Meinungsaufbaus, sondern was wir festhalten können, ist, dass zwei, drei Schlagworte eigentlich entscheidend sind. Globalisierte Risiken, internationale Zusammenarbeit und Impfzwang, und damit ist es schon fast zusammengefasst.
Claude Longchamp stellt eine zweite Auffälligkeit fest. Die aktuellen Resultate sind identisch mit jenen der August-Umfrage. 49% sind bestimmt oder eher dafür, 39% bestimmt oder eher dagegen. Die Anhänger des Epidemiengesetzes sind also im Vorteil. Trotzdem sei bemerkenswert, dass sie ihren Vorsprung nicht hätten ausbauen können. Sie hätten die Angst breiter, insbesondere konservative Bevölkerungskreise unterschätzt. Das Epidemiengesetz könnte zu einem Impfzwang führen.
Es ist für die Gegner das mit Abstand wirkungsvollste Argument. Es hat auch eingeschlagen. Und ich denke, auf dem Punkt sollte die Schlusskampagne noch einmal ganz klar pro und contra intervenieren, weil das ist doch die Frage, die im Moment offen bleibt für die Bevölkerung.
Spannend bleibt die Vorlage zu den Tankstellenjobs. Die Frage also, ob diese auch während der Nacht ihr gesamtes Sortiment verkaufen dürfen oder nicht. Allerdings haben die Befürworter nun einen leichten Vorsprung mit 48-45%.
Das wirkungsvollste Argument ist zwischenzeitlich auf der Ja-Seite und es ist, dass es auch ein Bedürfnis gibt von, sagen wir mal, gewissen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die eben auch in der Nacht einkaufen gehen wollen und dass es durchaus auch im Sinne der Arbeitnehmer ist, wenn man das entsprechend macht.
Die Gegner dagegen, Gewerkschaften und auch kirchliche Kreise, können mit ihrem Hauptargument, die jetzige Vorlage führe zur 24-Stunden-Gesellschaft, nicht im gleichen Sinne punkten.
Da bleibt recht pauschal der Vorwurf eines 24-Stunden-Arbeitsalltages, den natürlich die Bevölkerung nicht will, aber von dem sie doch auch nicht ganz eindeutig überzeugt ist, dass der wirklich kommt.
Gelaufen scheint hingegen das Rennen bei der dritten Vorlage, bei der Abschaffung der Wehrpflicht. Gegenwärtig sagen lediglich 31% Ja und 63% wollen von der Abschaffung der Wehrpflicht nichts wissen. Wenn die Bürgerlichen zusammenspannen, haben es Vorlagen des linken Lagers schwer. Und wenn dazu auf der anderen Seite noch eine Organisation steht, die dermaßen polarisiert wie die XOA, die Gesellschaft Schweiz ohne Armee, sind linke Anliegen praktisch chancenlos.
Die Abschaffung der Wehrpflicht hat bei der Volksabstimmung also vorsichtig gesagt einen schweren Stand. Doch die Frage bleibt spannend. Wie würde eine freiwillige Milizarmee überhaupt funktionieren? Denn alle Länder haben entweder eine Freiwilligenarmee aus Berufssoldaten oder eine Milizarmee mit einer allgemeinen Wehrpflicht. Eine freiwillige Milizarmee wäre ein Schweizer Novum. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Wenn es keine Wehrpflicht gibt, dann sind die Freiwilligen gefragt. Ob sich in der Schweiz genügend Freiwillige melden würden, sei schwierig zu beantworten, sagt ETH-Dozent und Militärsoziologe Tibor Svirtschew-Tresch.
Weil international gesehen wäre das ein einzigartiges Modell, weil es nirgends eine freiwillige Miliz gibt, ohne daneben eine Berufsarmee zu haben.
In der Tat haben viele europäische Länder in den letzten Jahren die Wehrpflicht abgeschafft, dann aber Berufsarmeen aufgebaut. Das seien natürlich andere Voraussetzungen, betont Svirtschew-Tresch. Denn in Berufsarmeen erhielten die Soldaten und Offiziere eine Arbeitsstelle mit angemessener Bezahlung. Demgegenüber geht die XOA-Initiative davon aus, dass die Schweiz auch ohne Wehrpflicht beim Milizsystem bleiben würde.
Deshalb wäre es relativ schwierig, meiner Meinung nach, genügend Leute zu finden, die sich freiwillig stellen, weil man ja damit nicht das eigene Leben oder das Brot verdienen könnte.
Selbst in Ländern mit einer Berufsarmee sei es nicht immer einfach, genügend Leute zu rekrutieren. Beispiel Frankreich. Dort habe man zwar kein Problem, gut qualifizierte Bewerber für die Offizierstellen zu finden. Die Franzosen hätten aber große Probleme, gewöhnliche Soldaten für eine eher kurze Anstellung zu rekrutieren.
Dort hatten die Franzosen eine einzige Bewerbung pro Stelle. Da können Sie sich gut vorstellen, da muss man entweder diese Person nehmen oder nicht und dann hat man einen Unterbestand. Und dort sehe ich vor allem die große Schwierigkeit, Leute zu gewinnen, die nicht eine Führungsposition innehaben. Und das wäre wahrscheinlich in der Schweiz das größte Problem.
Probleme gibt es auch in Spanien. Die spanische Armee ist sogar dazu übergegangen, einige ihrer Soldaten in den spanischsprachigen Ländern Südamerikas zu rekrutieren. Doch es gibt auch Länder, in denen es besser läuft. Schweden habe keine Probleme, Freiwillige zu finden, sagt Militärexperte Hans-Ulrich Ernst.
Schweden hat vor 3 Jahren die Wehrpflicht nicht abgeschafft, aber suspendiert und beruht auf Freiwilligen. Wenn man das in Zahlen ausdrückt, das jährliche Rekrutenaufkommen ist zwischen 30.000 und 40.000 in Schweden. Und da brauchen sie also eigentlich nur jeden Fünften. Und den bekommen sie.
In Schweden seien allerdings die Voraussetzungen anders als in der Schweiz, unterstreicht Ernst. Die schwedische Armee ist kleiner, so verfügen etwa die Landstreitkräfte noch über ca. 7.000 aktive Armeeangehörige, die stark auf internationale Einsätze ausgerichtet sind. Demgegenüber soll die gesamte Schweizer Armee nach dem Willen des Parlaments insgesamt noch 100.000 Angehörige umfassen. Und die klassische Landesverteidigung soll weiterhin eine wichtige Bedeutung behalten. Aufgrund dieser Vergleiche scheint klar, falls die Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht angenommen wird, müsste wohl auch die Schweiz ihre Armee deutlich verkleinern. Doch auch wenn die Initiative abgelehnt wird, der Umbau der Armee dürfte weiter diskutiert werden. Die Armee könnte kleiner und effizienter sein, wenn mehr Wehrpflichtige ihren Militärdienst an einem Stück leisten würden, sagt Hans-Ulrich Ernst.
Die ganze Welt, mit Ausnahme der Schweiz, wenn sie Wehrpflichtarmeen hat, ist dem System der Durchdiener. Also die Armee würde mit dem gleichen Potenzial würde ohnehin schon kleiner.
Bis jetzt dürfen maximal 15% der Rekruten ihren Militärdienst als Durchdiener leisten.
Elmar Plotzer. Kann man in unserer Schweiz irgendetwas ohne gültige Papiere und Zeugnisse erreichen? 3 Kantone haben eine Standesinitiative eingereicht, die Menschen ohne gültige Papiere, ohne gültigen Aufenthalt, also sogenannte Sans-Papier, eine Berufslehre ermöglichen soll. Der Ständerat hat dies heute abgelehnt, weil eine entsprechende Verordnung bereits existiere. Doch diese wird kaum genutzt wegen sehr strengen Bedingungen. Miriam Mattis.
Afom hat einen Traum. Der 23-jährige Eritreer möchte eine Lehre als Handwerker machen, als Automechaniker oder Maler.
Yeah, I want to learn and to be an automechanic or a Malerin or something else. But I don't have that possibility.
Doch das wird ein Traum bleiben, denn Affom hält sich illegal in der Schweiz auf. Sein Antrag auf Asyl wurde vor 4 Jahren abgelehnt. Jugendliche Sans-Papier dürfen zwar seit Februar eine Berufslehre machen, dank einer neuen Verordnung. Doch wer davon profitieren will, muss eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen, erklärt Sibyl Siegwart, Sprecherin des Bundesamtes für Migration.
Also ein Jugendlicher muss gut integriert sein, er muss mindestens 5 Jahre erfolgreich die obligatorische Schule absolviert haben. Das Gesuch muss auch höchstens 12 Monate nach dem Abschluss der Schule eingereicht werden und er muss natürlich seine Identität offenlegen.
Für Affom sind diese Hürden unüberwindbar. Eine Berufslehre ist ausgeschlossen, weil er zu lange keine Schule mehr besucht hat. Und auf einer Schule ist er seit 4 Jahren nicht mehr, weil er als abgewiesener Asylbewerber nicht mehr zugelassen wurde. Jetzt bleibe ihm nur noch das Selbststudium.
After that I don't get possibilities, so I learn myself little things at home and with friends.
Affom ist kein Einzelfall. Bisher haben in der ganzen Schweiz erst 2 Jugendliche ohne geregelten Aufenthalt eine Berufslehre angefangen. Für alle anderen Interessierten sind die Hürden zu hoch, sagt Marianne Kilchenmann von der Beratungsstelle für Sans-Papier in Bern.
Das ist eine sehr hohe Hürde. Und die Erkenntnis aus der Beratungsarbeit in dieser Stelle zeigt, dass eben kaum ein Lebenslauf einer Sans-Papier so geradlinig geht, dass es dann in dieses Schema passt.
Weitere Stolpersteine folgen in der Praxis. Der oder die Jugendliche muss zuerst einen Lehrbetrieb finden. Dann kann er ein Härtefallgesuch beim Kanton stellen. Erst wenn dieses vom Kanton und vom Bund bewilligt wurde und der Jugendliche eine Aufenthaltsbewilligung erhält, steht der Lehrer nichts mehr im Weg. Wenn das Gesuch aber abgelehnt wird, kann dies für die ganze Familie negative Folgen haben, da sie sich als Sans-Papier geoutet hat. Dennoch sei die Verordnung ein wichtiger Schritt für Sans-Papier, sagt Marianne Kilchenmann.
Wenn das 5 junge Menschen sind, die dann wirklich aus dieser Dunkelheit rauskommen können und sich bilden können, dann hat sich so ein Gesetz gelohnt.
Der 23-jährige Eritreer Affom wird weiterhin ein Leben im Dunkeln führen müssen. Er träumt jetzt aber für seinen 4-jährigen Sohn.
I have to live for him and to learn and we hope to give him better education than what we don't get.
Sein Kind, das in der Schweiz geboren ist, soll einmal eine bessere Chance auf eine Berufsausbildung haben.
Miriam Mattis. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.